ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1, Leute, hallo und herzlich willkommen. Ali Ertan Toprak.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie sind deutscher Politiker kurdischer Abstammung. Sie sind Vorsitzender der kurdischen Gemeinde in Deutschland, einem Verein, der Kurdinnen und Kurden in Deutschland repräsentiert. Was bewegt Sie als Mensch, als Vorsitzender der kurdischen Gemeinde zurzeit am meisten?
Ja, aktuell natürlich Syrien. 200.000 Kurden sind wieder auf der Flucht. Sie wurden vor einigen Jahren von der Stadt Afrin vertrieben, von verschiedenen dschihadistischen Gruppen, die von der Türkei unterstützt werden. Die Türkei hat da auch eingegriffen.
Kurze Info, wo ist Afrin?
Afrin ist so Nordwest-Syrien, kann man sagen. Und das war eine kurdische Stadt. Dort haben auch viele Minderheiten gelebt, Esiden, Aleviten, Christen. Die sind damals vertrieben worden, 2017, 18. Und viele haben um Aleppo Zuflucht gefunden. Und diese Menschen müssen jetzt wieder fliehen, weil Dschihadisten jetzt wieder aktiv geworden sind mit der Unterstützung der Türkei. Und das bewegt mich natürlich. Das ist jetzt wieder eine humanitäre Katastrophe. Diese Menschen sind seit Tagen unterwegs und haben nicht zu essen, nicht zu trinken. Und ich habe das Gefühl, dass die Kurden wieder einmal von der Weltöffentlichkeit vergessen werden.
Also Ursache dafür ist, vielleicht das kurz zum Hintergrund, dass islamistische Einheiten jetzt in eine für uns überraschende Offensive begonnen haben für einen Teil von Nordsyrien und darunter die Millionenstadt Aleppo unter ihre Kontrolle gebracht haben. Und die kurdischen Einheiten, die kämpfen schon lange in Syrien gegen den IS unter anderem, der ja jetzt sich aufgelöst hat in anderen Organisationen, kann man sagen. Ja. Was hören Sie denn von dort? Was bedeutet denn diese aktuelle Lage jetzt für die Kurden dort im Land?
Ja, zunächst einmal, die Kurden haben ja den IS besiegt. Die Kurden haben als Bodentruppe des Westens, als Bodentruppe der NATO ja auf dem Boden gegen den IS gekämpft. Und IS war ja nicht nur eine Bedrohung im Nahen Osten, sondern auch in Europa. Es gab ja viele Anschläge. Und ohne die Kurden hätte der Westen ohne Bodentruppe den IS nicht besiegen können. Aber nachdem der IS besiegt worden ist, wurden die Kurden fallen gelassen, so wie oft in der Geschichte. Mhm. Und man hat sich wieder von ihnen abgewendet und die Kurden haben all die Jahre, weil sie gerade gesagt haben, es ist jetzt für uns überraschend, für die deutsche Öffentlichkeit mag das überraschend sein, aber die Kurden warnen schon seit Jahren, dass der IS nicht vollständig besiegt worden ist und dass die sich wieder vorbereiten, aber man hat nicht auf sie gehört, weil man halt mit anderen Krisen wieder beschäftigt war. Mhm. Für die Kurden war es nicht überraschend, sondern nur noch eine Frage der Zeit, wann diese islamistischen Gruppen jetzt, die immer ständig unter verschiedenen Namen wieder auftauchen, wieder da sind.
Es gab aber auch Kritik an der, weil die kurdischen Einheiten ja in Nordsyrien auch viele Teile kontrolliert haben. Dort waren viele Anhänger und Kämpferinnen und deren Familien auch inhaftiert, zum Teil unter Bedingungen, die stark kritisiert wurden, weil auch Frauen und Kinder dort festgehalten wurden, ohne rechtliches Verfahren oder ähnliches. Aber wenn wir nochmal auf die Kurden zurückkommen, sind ja die größte ethnische Minderheit in Syrien. Was haben die denn jetzt zu befürchten?
Ja, natürlich sind die Kurden verhasst bei den Islamisten, weil die Kurden die einzige große Gruppe unter den Minderheiten war, die dagegen gehalten hat, die gegen diese dschihadistischen Gruppen gekämpft hat. Und die Kurden sind ja auch mehrheitlich Muslime und schon alleine deswegen sind sie verhasst. Aber auch die Türkei und Syrien unterdrücken ja schon seit Jahrzehnten die Kurden als Volk, ihre Kultur, ihre Identität. Und die Kurden sind allen Staaten in der Region ein Dorn im Auge. Und die Türkei unterstützt die Islamisten, Und insofern, die Türkei hatte auch in den letzten Jahren ja, ist ja dort einmarschiert und bombardiert ja die Kurden immer wieder. Und die Türkei ist nicht irgendein Staat, sondern ein NATO-Staat. Mhm. Und das hat der Westen zugelassen. Das war nicht in Ordnung. Man kann nicht einerseits die Kurden als Bodentruppe gegen die Islamisten unterstützen und nachdem sie ihre Aufgabe erledigt haben, sie in dieser Art und Weise fallen lassen und zulassen, dass die Türkei die Kurden weiterhin angreift.
Das vielleicht ganz kurz zum Abschluss. Also wer kämpft eigentlich gegen wen in Syrien? Es ist zum einen sind es die Islamisten und die sogenannte syrische Nationalarmee, also nicht zu verwechseln mit den Assad.
Genau.
Unterstützt von der Türkei, das weiß man inzwischen eigentlich ziemlich sicher, gegen die syrischen Regierungstruppen, unterstützt von Russland, Iran und die Kurden. Ja. Aber von wem werden die unterstützt?
Ja, die Kurden werden eigentlich so richtig von niemandem unterstützt.
Was ist mit den USA?
Ja, die USA. Trump hatte ja damals, nachdem er Präsident geworden ist, die Truppen wieder zurückgezogen, abgezogen und da sind nur noch weniger 100 amerikanische Soldaten, die dort sind. Aber wie gesagt, wir sind jetzt ganz gespannt auf Trump, auch die Kurden, was er machen wird, wenn er Präsident ist, ob er die Kurden unterstützt oder nicht.
Ali Ertan Toprak, in SWR 1 Leute, ein Mann, viele Aufgaben, Herr Toprak, kann man so sagen. Wollen wir mal kurz Ihre aktuellen Funktionen aufzählen, weil nicht die ehemaligen, das würde zu lange dauern. Sie sind CDU-Politiker, sitzen im Landesvorstand der Partei in Ihrer Stadt in Hamburg. Sie sind Bundesvorsitzender der kurdischen Gemeinde in Deutschland, haben wir gesagt. Sie sind Ehrenpräsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Emigrantenvereine und Sie sitzen im ZDF-Fernsehrat als Vertreter der Migranten. Ja. Und Sie publizieren in unterschiedlichen Printmedien. Geboren sind Sie in der Türkei?
Ja, in Ankara.
Und kamen als kleiner
Jungs? Ja, so mit zwei Jahren kam ich nach Deutschland. Meine Eltern sind 1971 nach Hamburg als Gastarbeiter gekommen. Und die haben mich bei meiner Oma zurückgelassen, bei Oma und Tanten. Mhm. Und dann haben sie mich vermisst, zurückgeholt, Kita-Zeit dann in Hamburg, als ich dann eingeschult werden sollte, wieder in der Türkei. Erste Klasse, zweite Klasse Hamburg, dritte Klasse Ankara. Aber seit der vierten Klasse bin ich dann in Deutschland zum Glück aufgewachsen. Also ich war ein Kofferkind.
Ja genau, als das Kofferkind haben sie sich oft bezeichnet. Aber jetzt haben sie im Grunde gesagt, was das ist. Aber was ist das für ein Leben als Kofferkind? Gut, jetzt an manches können sie sich vielleicht an die allererste Zeit vielleicht auch gar nicht mehr erinnern.
Ja, das ist so eine, Schlüsselkind war ich übrigens auch, als ich in Deutschland war. Meine Eltern haben die ganze Zeit gearbeitet und ich hatte halt auch einen Schlüssel um meinen Hals und musste dann den Rest des Tages, wenn ich von der Kita oder von der Schule kam, alleine verbringen, bis die Eltern kamen. Ja, Kofferkind, da reist man die ganze Zeit zwischen den Welten, zwei völlig unterschiedlichen Welten. Und das war einerseits spannend, aber andererseits ist es natürlich auch traurig, weil man jedes Mal wieder Freunde zurücklassen muss, Verwandte zurücklassen muss und sich wieder in neuer Umgebung zurechtkommen muss. Ja. Und ich kenne das Gefühl nicht, zu einer Mehrheit zu gehören. Also ich habe immer gehört, ich irgendwo, egal wo ich gelebt habe, zu einer Minderheit, aber habe auch gelernt, damit klarzukommen.
Ja, Sie haben aber auch gelernt, Dinge vielleicht vorsichtig zu formulieren oder auch zu verschweigen. Ist es das, was Sie gerade so beschreiben wollten? Dass Sie zum Beispiel, ich habe mal gelesen, Sie sollten am ersten Schultag, hat Sie Ihre Großmutter gewarnt, sagen Sie niemandem, dass Sie Alevit und Kurde sind.
Ja, da sprechen Sie wirklich einen wunden Punkt an. Das ist natürlich für ein Kind, 6 Jahre alt, ist der erste Schultag was Besonderes, was Schönes. Und da freut man sich und dann werden sie dann mit so einem Satz von der Großmutter verabschiedet. Sagt niemandem, wer wir sind. Und das habe ich als Kind irgendwie nicht verstanden, warum wir unsere Identität verstecken sollten. Weil alle anderen haben draußen ihre Religion ausgelebt, ihre Kultur, ihre Sprache. Und ich sollte das geheim halten. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich in meiner Familie auch nie was Böses erlebt habe gegen andere, auch gegen die, die was gegen uns hatten. Und deswegen habe ich nicht verstanden, warum wir uns verstecken sollten. Und das prägt natürlich einen Menschenleben lang.
Das prägt Sie bis heute. Verstehen Sie es heute, warum Ihre Großmutter es damals gesagt hat?
Ja, natürlich, weil die Geschichte von Minderheiten in der Türkei ist eine sehr traurige Geschichte. Von Verfolgung, Pogromen bis in die jüngere Zeit. Und da haben natürlich diese Menschen Angst und wollten ihre Kinder, ihre Enkelkinder schützen, dass sie nicht diese schrecklichen Zeiten erleben. Und auch Schutz hat man das gemacht. Aber das begleitet einen, wie gesagt, bis heute. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich bis heute auch für Minderheiten, für verfolgte Gruppen und Einsätze engagiere.
SWR1 Leute mit Ali Ertan Toprak, CDU-Politiker und Vorsitzender der kurdischen Gemeinde in Deutschland. Und lange Zeit waren Sie Mitglied der Grünen, waren im Stadtrat in Ihrer Heimatstadt Recklinghausen. Also Sie wohnen jetzt in Hamburg, aber Ihre Heimatstadt, sagen Sie mal, ist Recklinghausen in Pott.
Genau, ja. Genau.
Und waren auch mehrere Jahre im Bundestag als innen- und außenpolitischer Referent im Bundestag bei Cem Özdemir.
Ja,
mit dem Sie auch bis heute noch befreundet sind.
Ja, allerdings leider haben wir nicht mehr so viel Zeit füreinander, weil wir beide sehr beschäftigt sind. Aber das war eine spannende Zeit. Ich habe noch so die letzten 2 Jahre der Bonner Republik noch mitbekommen. Nach 16 Jahren Kohl-Rot-Grüne Regierung. Und da hatte ich als Student die Möglichkeit, bei Cem Özdemir im Deutschen Bundestag zu arbeiten. Und das war wirklich eine spannende Zeit. Und das hat Spaß gemacht. Und daraus ist natürlich auch mit der Zeit eine Freundschaft entstanden.
Was haben Sie da gelernt in der Zeit?
Ja, erstmal wie Politik funktioniert, und da kann ich jedem Studenten, jungen Menschen empfehlen, ein Praktikum zu machen, wenn man diese Möglichkeit hat, wie Politik in Deutschland funktioniert, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, und das hat mir dann für meinen späteren Laufbahn halt sehr geholfen, auch für meinen eigenen Lebenslauf, Lebensweg als Politiker und als Verbandsvertreter, als NGO-Vertreter.
Mhm. Sie wissen, Cem Özdemir möchte 2026 Nachfolger von Winfried Kretschmann als Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden. Ist er der richtige Mann?
Ja, Cem ist ein
guter... Müssen Sie jetzt als differenzierter Politiker sagen, nicht als sein Freund.
Ja, weiß ich. Natürlich, mein Herz sagt natürlich Cem Özdemir, weil ich mit ihm befreundet bin, auch ein guter Typ. Aber mein Verstand sagt, dass in der aktuellen Situation die CDU die besseren Rezepte hat, die bessere Politik machen kann. Und deswegen bin ich auch in der CDU. Und ich möchte, dass die CDU sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene wieder das Sagen hat.
Also ich jetzt aber ein Dilemma, Herr Toprak.
Ja, natürlich.
Sie haben das jetzt Dilemma. Als CDU-Politiker geantwortet, aber Ihr Herz sagt eigentlich was anderes.
Nein, also als Mensch mag ich den Cem. Ist ein toller Typ.
Wäre er denn gut als Ministerpräsident?
Und viel, viel besser würde ich es finden, wenn Cem in der CDU wäre wie ich, wenn er mitgekommen wäre. aber ich finde, für die Herausforderung unserer aktuellen Zeit hier in Deutschland und auch weltweit hat die CDU die besseren Lösungen, finde ich, weil wir nicht gesinnungsideologisch an die Sache gehen, sondern vernunftsbasiert.
Ich lasse das jetzt mal so stehen, weil Sie jetzt natürlich hier ein bisschen Parteipolitik machen.
Ja,
aber das passt ganz gut zu Ihrem Lebensweg auch, weil Sie sind selbst ja lange bei den Grünen gewesen, 2010 oder 11, dann 11 allerdings bei den Grünen ausgetreten.
Ja, und das nicht ohne Grund natürlich.
Damals, genau, aus Unzufriedenheit mit deren Integrationskonzept und auch mit deren Islampolitik.
Genau,
warum?
Exakt.
Warum?
Ja, weil ich gesehen habe, dass die Grünen einfach Multikulti zu sehr aus einer rosaroten Brille sehen. Und vor allen Dingen habe ich gesehen, dass der legalistische Islamismus gerade von linken Parteien unterstützt worden ist. In Deutschland hat man den Eindruck, Islamisten sind nur gefährlich, wenn sie gewalttätig auftreten, wenn sie eine Bombe hochgehen lassen. Aber der legalistische Islamismus liefert die Ideologie, die Basis dafür. und vergiftet auch viele junge Menschen. Und ich habe gesehen, dass die Grünen, zum Beispiel die Islamverbände in Deutschland, wie DITIB, Mili-Gerüsch, die für mich allesamt Vertretung des politischen Islams auf deutschem Boden sind, einfach hofiert haben, salonfähig gemacht haben. Und diese Politik konnte ich nicht mehr mittragen. Und das war der Hauptgrund, warum ich ausgestiegen bin.
Willentlich oder aus Unkenntnis?
Zu Beginn mag das gut gemeint zu sein, aber jetzt nach so viel Erfahrung, all den Erfahrungen mit den Islamverbänden, müsste man endlich aufwachen. Und das sehe ich immer noch nicht bei den Grünen. Und es kann nicht sein, dass man dieses Appeasement-Politik fortführt, obwohl dieses Appeasement-Politik gegenüber Islamisten nichts gebracht hat. Und es ist höchste Zeit, jetzt damit aufzuhören und wirklich radikal umzusteuern, vor allen Dingen in der Islampolitik, auch in der Integrationspolitik.
Ali Ertan Toprak ist Vorsitzender der kurdischen Gemeinde in Deutschland, ist CDU-Politiker und war mal bei den Grünen, haben wir gerade darüber gesprochen. Und bleiben wir mal noch mal ganz kurz dabei. Also Sie haben die Islampolitik kritisiert, kommen wir auch gleich noch mal drauf. Aber es gibt noch mal eine andere Geschichte bei den Grünen. Haben Sie den Eindruck, dass die Grünen ein ambivalentes Verhältnis zu, sag ich mal, Menschen mit Migrationshintergrund haben?
Ja? Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich habe, als ich bei den Grünen war, mit der Zeit immer mehr gemerkt, dass ich mich von ihnen entfremde, weil ich das Gefühl hatte, dass die Grünen ja meine Anwälte sein wollten, aber nicht wollten, dass ich in meinem Namen spreche. Das finde ich auch sehr problematisch. Ich möchte jetzt vielleicht nicht rassistisch sagen, eine Form von linken Rassismus, weil es keine Begegnung auf Augenhöhe ist. Also sie behandeln die Migranten, hatte ich den Eindruck, nur als Opfer, die Unterstützung der Grünen brauchen. Die Grünen sind halt für die Opfer zuständig, deren Anwälte, deren Sprecher,
ja,
aber haben dann ein Problem, sobald diese sogenannten Opfer sagen, Moment, ich kann auch in meinem Namen sprechen, für mich sprechen. Und dann habe ich gemerkt, dass man doch nicht so gewollt war.
Aber alle Grünen würden Ihnen jetzt widersprechen, würde sagen, Moment.
Ja, natürlich.
Wir haben einen Bundesvorsitzenden Cem Özdemir gehabt, Beispiel. Wir haben einen Ministerpräsidenten.
Aber wie hat man den behandelt in den letzten Jahren zum Beispiel?
Wir haben so und so einen Migrationsanteil, das weiß ich jetzt nicht
genau. Cem Özdemir war einer der wichtigsten Politiker oder ist noch, aber er wurde so nie richtig von den Grünen geliebt. Und das hat genau mit den Sätzen zu tun, die ich gerade über die Grünen gesagt habe.
Wir haben eine grüne Landtagspräsidentin, Muhterem Ardas.
Ja.
Die ist Kurdin.
Ja, genau. Und das freut mich auch. Und viele durchsetzungsstarke Frauen, in diesem Falle eine Kurdin, hat sich durchgesetzt. Und das war auch nicht am Anfang. Ich weiß auch, dass auch Muhterem auch gegen Widerstände kämpfen musste. Aber das gibt's natürlich in jeder Partei. Aber so nach außen zu tun, wir sind für Migranten oder setzen uns für deren Interessen ein. Aber in der Realität, in der Partei sieht das wiederum anders aus. Oder es reicht auch nicht nur, einzelne Menschen irgendwie nach vorne zu schieben und sagen, damit haben wir genug. Und das ist, finde ich, auch eine Form von, wie soll ich sagen, Diskriminierung. Zum Beispiel, wenn man auf der Bundestagsliste Cem irgendwie vorne hatte oder einen Migranten hat, der einen sicheren Platz hat, dann hatten die anderen Migranten keine Chance, obwohl sie auch viele Fähigkeiten hatten. Und das ist, finde ich, sehr widersprüchlich.
So, jetzt sind Sie seit 2014 bei der CDU und haben dort auch programmatisch mitgearbeitet, ja, und mitgestaltet. Machen die es besser?
Auf jeden Fall.
Den Eindruck hat man jetzt auf den ersten Blick
also
ehrlich
zumindest
gesagt nicht.
Wollte ich mit dazu beitragen. Ich finde es erstmal wichtig, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund in allen demokratischen Parteien unterwegs sind, sich engagieren. Vor allen Dingen wird immer so getan, als ob die Migranten, die Türken, die Muslime, die Kurden, als ob wir eine homogene Gruppe wären. Dem ist nicht so. Auch innerhalb dieser Gruppen gibt es Linke, Rechte, Rassisten und Und wenn wir von Diversität sprechen, dann möchte ich auch, dass man differenziert auch auf diese Gruppe schaut. Und da ist es wichtig, dass diese Menschen natürlich auch nach ihrer politischen Richtung sich auch in den unterschiedlichen Parteien engagieren. Das ist auch wichtig für unsere Demokratie. Und das war auch mit ein Grund. Und ich habe auch gesehen, dass die CDU natürlich auch die Realitäten unserer Zeiten anerkannt hat, auch gesehen hat, dass Deutschland de facto irgendwann zu einer Einwanderungsgesellschaft geworden ist. Mhm. Und sie hat sich dann auch geöffnet. Die CDU hat die Deutsche Islamkonferenz 2006 eingeführt. Die CDU hat den Integrationsgipfel. Natürlich als Politiker, wenn Sie das schon ansprechen. Reden darüber, die CDU macht es.
Ja, alles klar. Lass ich jetzt erstmal so stehen. SWR1 Leute mit Ali Ertan Toprak, Bundesvorsitzender der kurdischen Gemeinde in Deutschland. Und unschwer zu erkennen, auch CDU-Politiker, der auch einiges Positives jetzt über die CDU gesagt hat in der ersten Stunde. Und da muss ich jetzt schon nochmal nachfragen, Herr Toprak, weil es kamen jetzt auch einige Rückmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer. Weil ich muss jetzt schon denken an einen Parteivorsitzenden, der in einer großen Talksendung in Deutschland also ziemlich pauschal migrantische Kinder als kleine Paschas bezeichnete und das wenig differenziert zum Ausdruck gebracht hat. Ich rede von Friedrich Merz und Reinhard zum Beispiel aus Ludwigsburg, der muss an Roland Koch denken und wie er, Entschuldigung, das war jemand anders, nämlich Klaus Metzger-Beck aus Mannheim. Der muss an Roland Koch denken und seine Kampagne gegen den Doppelpass. Also macht es die CDU mit Blick auf die Migranten wirklich besser? Meinen Sie das ernst? Jetzt bitte keinen Wahlkampf.
Nein, aber ich glaube schon, dass die CDU ein realistischeres Bild hat von unserer Einwanderungsgesellschaft. Zur Einwanderungsgesellschaft gehört ja auch, dass wir die Probleme auch ansprechen, die es mit der Einwanderung in unserem Land gibt. Es kann ja nicht sein, dass wir die Probleme nur der AfD und den Rechtspopulisten überlassen. Mir ist lieber, wenn die etablierten demokratischen Parteien auch die Probleme ansprechen und auch Lösungen anbieten und nicht so tun, als ob es keine Probleme geben würde. Und das ist mit ein Grund, warum man in diesem Land die AfD stark gemacht hat. Und deswegen ist es auch wichtig, dass eine Volkspartei wie die CDU, die Bürgerlichen, diese Themen auch nicht der AfD überlassen.
Sie können es nicht lassen. Okay, also dann machen wir es jetzt mal anders. Wir reden jetzt mal über die Deutsche Islamkonferenz. Da haben Sie nämlich lange drin gesessen. Und wir haben ja über die Islampolitik gesprochen, die übrigens auch von den Grünen in Form Person von Cem Özdemir zum Beispiel häufig kritisiert wurde. Sie selber haben das Format Islamkonferenz auch kritisiert, weil Sie sagen, das hat eigentlich hat Dinge salonfähig gemacht, die hier in Deutschland nicht sein sollten, nämlich Islamverbände, die aus dem Ausland gesteuert werden. Wie sollte denn aus Ihrer Sicht eine richtige Islampolitik in Deutschland aussehen?
Deutschland hat es gut gemeint 2006, weil die damalige Bundesregierung, Schäuble, Innenminister, Merkel, Kanzlerin, gesagt haben, wir haben zu lange übereinander geredet und die CDU hat sehr lange gebraucht, um anzuerkennen, dass Deutschland irgendwann de facto zu einem Einwanderungsland geworden ist. Und da müssen wir miteinander reden, nicht mehr übereinander, auf gleicher Augenhöhe. Und wir möchten die Hand reichen. Und das war gut gemeint. Aber man hat nur noch irgendwann nach den ersten Jahren, hatte man ja auch kritische Stimmen eingeladen, Einzelpersönlichkeiten, liberale, säkulare Muslime wie Nejda Kelek, Seyran Atish, diese Menschen. Mhm. Aber die wurden dann irgendwann ausgeladen und die staatliche Seite hat nur noch bei der Deutschen Islamkonferenz mit den Islamverbänden geredet, die allesamt nach meiner Auffassung Vertretungen des politischen Islams auf deutschem Boden sind. Und dadurch wurden die salonfähig gemacht, hoffähig gemacht. Und nach 20 Jahren habe ich das Gefühl, nach 20 Jahren Deutsche Islamkonferenz sind die Probleme nicht weniger geworden, sondern mehr.
Also müsste man den säkulären, den liberalen Islam in Deutschland mehr stärken?
Unbedingt.
Der scheint
unbedingt
aber nicht organisiert zu sein.
Natürlich nicht. Genauso wie die Kulturchristen in diesem Land, die mittlerweile die Mehrheit bilden, auch nicht organisiert sind. Weil für die meisten liberalen Kulturmuslime ist die Religion nicht der einzige Punkt in ihrem Leben, sondern eine von vielen Punkten. Mhm. Und warum sollen sich dann organisieren nur rund um die Themen Religion? Aber trotzdem gibt es diese Menschen. Diese Menschen sind von der Islampolitik betroffen. Ihre Kinder in den Schulen werden teilweise gemobbt, etc. Und sie finden in den letzten Jahren in der Politik nicht statt. Mhm. Und mein Plädoyer ist, dass die säkularen Muslime, die liberalen Muslime in diesem Land auch gehört werden. Und davon gibt es jede Menge Stimmen. Und ich hoffe mir, dass sie in nächster Zeit mehr gehört werden und nicht nur Deutschland einen Dialog mit dem organisierten Islam, mit dem legalistischen Islamismus führt.
SWR1-Leute mit Aliatan Toprak. Und Sie würden gerne was sagen, Herr Toprak, zu dem, was ich zum Schluss noch vorgelesen habe gerade, nämlich zu der Aussage von Johannes Völkel aus Mannheim, der gesagt hat, primär sind das doch alles Deutsche.
Ja, er hat vollkommen recht. Ich fühle mich als Deutscher. Natürlich habe ich eine Migrationsgeschichte, Migrationsbiografie, aber ich habe mich für dieses Land entschieden. Ich engagiere mich für dieses Land, für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich bin Politiker in diesem Land. Und irgendwann muss man auch am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses müssen die Menschen, die sich für Deutschland entschieden haben, auch als vollwertige Deutsche anerkannt werden in diesem Land. Und man kommt im Alltag manchmal in Situationen, wo man das Gefühl hat, dass man symbolisch ausgebürgert wird. Mhm. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel erklären. Als ich zum ersten Mal in meiner Heimatstadt Recklinghausen im Ruhrgebiet in den Stadtrat gewählt worden bin und in einer Sitzung des Sozialausschusses bei einer Diskussion, haben die Kollegen die ganze Zeit gesagt, deine Landsleute, die Türken, deine Landsleute, wo ich dann irgendwann gesagt habe, Leute, es ist gut, ihr seid meine Landsleute. Ne? Nur weil meine Eltern aus der Türkei stammen, bedeutet das nicht, dass wir Türken sind. Und es muss in diesem Land auch irgendwann mal der Punkt kommen, wo wir als vollwertige Menschen anerkannt werden und nicht nur auf unsere Migrationshintergrund reduziert werden. Ich mache hier in Deutschland als Politiker nicht Politik für Migranten, für Kurden oder sowas, sondern als Politiker mache ich Politik für die Gesamtgesellschaft. Ich übernehme Verantwortung für die Gesamtgesellschaft.
Aber Sie machen als Deutscher auch Interessenarbeit für zum Beispiel den kurdischen
Bundesverband. Ja, natürlich, aber das ist ja kein Widerspruch. Ja. Auch viele andere deutsche Kollegen sind in verschiedenen Interessenverbänden, viele sind in Umweltverbänden und etc. in vielen NGOs unterwegs. Das gehört zur Demokratie.
Apropos Engagement, Sie sitzen auch im ZDF-Fernsehrat und Sie haben es gerade angesprochen, nämlich Sie sitzen da tatsächlich als Vertreter der Migranten, Migrantinnen und Migranten, da sitzen eine ganze Menge Leute aus allen Bereichen der Gesellschaft. Wie angesprochen werden denn Migrantinnen und Migranten von einem Großteil des öffentlich-rechtlichen Programms, wenn wir gerade dabei sind, über dieses Mitnahmeding zu sprechen, also wenn man jetzt mal von ein paar Spartenprogrammen absieht?
Ja, die Zahlen leider sagen, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund nicht so angesprochen werden. Und mich stört das auch, dass zum Beispiel viele türkeistämmige oder Menschen aus dem Nahen Osten noch irgendwelche Herkunftssender sich anhören. Und das muss sich natürlich ändern. Und da müssen sich auch die Öffentlich-Rechtlichen ändern und auch in ihren Redaktionen, also nicht nur irgendwie Techniker, Hausmeister, sondern auch in den Redaktionen, auch die Moderatoren. Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan, aber das ist mir zu wenig. Und die Medien kritisieren gerne die Politik, aber sie müssen auch in den Spiegel schauen und auch in ihren Reihen die Diversität der Gesellschaft widerspiegeln.
Ali Ertan Toprak ist Vorsitzender der kurdischen Gemeinde Deutschlands. Schätzungsweise knapp 1,5 Millionen Kurdinnen und Kurden leben aktuell in Deutschland. Ja, es gibt ja keine richtigen Zahlen dazu.
Ja, ja.
300.000 davon hier in Baden-Württemberg schätzungsweise. Vielleicht mal ganz kurz, Herr Toprak, wie sieht das Leben, der Alltag der Kurdinnen und Kurden in Deutschland aus?
Ja, die
ganz
Kurden,
normal.
Ganz normal, wirklich. Kurden sind Ärzte, Kurden sind Arbeiter, Kurden sind Unternehmer, Kurden sind Studenten. In allen Bereichen sind die Kurden unterwegs. Und in der Tat gibt es 1,5 bis 2 Millionen Kurden in Deutschland. Das Problem ist, dass die Kurden in den Statistiken nicht als solches aufgeführt werden, sondern entweder als Türken, als Iraner, Syrer oder Iraker. weil diese Statistiken des Staates, die orientieren sich an der Staatsbürgerschaft der jeweiligen Länder. Und weil es bis heute leider keinen kurdischen Staat gibt, werden die Kurden, sie kommen ja vornehmlich aus vier Ländern, Türkei, Irak, Syrien, Iran, als solche erfasst. Und deswegen hört man und liest man überall immer unterschiedliche Zahlen. Trotzdem sind die Kurden eine der größten Migranten-Communities in Deutschland und sind, wie gesagt, in allen Bereichen unterwegs. Die Kurden, die schon länger leben, sind mehrheitlich deutsche Staatsbürger und sie sind auch in allen Parlamenten vertreten und das ist auch gut so. Und wir als kurdische Gemeinde Deutschland versuchen, dass die kurdische Community auch sichtbar wird und versuchen auch ihre Anliegen gegenüber der Öffentlichkeit und Politik zu vertreten.
Jetzt haben Sie vieles gesagt. Sie haben auch gesagt, viele sind hier angekommen, sind sehr erfolgreich. Wir haben vorhin schon über unsere Landtagspräsidentin gesprochen, genau. Über Frau Arras in Baden-Württemberg, über andere Spitzenpolitiker, Unternehmerinnen und so weiter. Aber es gibt Bruchlinien.
Ja.
Wo liegen die? Also es wird ja im Zusammenhang mit Kurden immer wieder von Unterdrückung gesprochen, immer wieder von Diskriminierung gesprochen. Warum ausgerechnet die Kurden? Warum werden die unterdrückt? Können Sie uns das vielleicht mal kurz geschichtlich herleiten oder irgendwie erklären?
Ja, kann ich versuchen. Also nach dem Ende des Ersten Weltkrieges haben die Engländer und Franzosen sich hingesetzt und haben diesen Sykes-Picot-Plan erarbeitet. Da wurde der Nahe Osten quasi in verschiedene Staaten aufgeteilt und ausgerechnet Kurdistan wurde durch vier geteilt. Es entstanden Staaten wie Syrien, Irak etc. Und die einzige Gruppe, die leer ausgegangen sind, waren die Kurden. Und darunter leiden die bis heute. Und in allen ihren Herkunftsländern werden sie unterdrückt. Und erst seit dem Irakkrieg haben sie eine autonome Region Kurdistan in Nordirak. Aber in allen anderen Ländern werden die Kurden bis heute verfolgt, diskriminiert und unterdrückt.
Da sind wir bei der Frage von Reinhard. Der hat vor einer ganzen Weile schon geschrieben, dass ihn interessieren würde, warum aus ihrer Sicht die Kurden es nicht schaffen, eine Einheit zu bilden, um so ihre Ziele gemeinsam eher durchzusetzen, schreibt er. Die Kurden verfolgen ja je nach Nationalität, hat er einen Punkt, muss man sagen, unterschiedliche Interessen und auch innerhalb der türkischen Kurden werden verschiedene Ziele verfolgt. Also die Kurdinnen und Kurden gibt es nicht, kann man so sagen.
Natürlich sind die Kurden auch keine homogene Gruppe. Sie sind religiös auch sehr divers, mehrheitlich Muslime, Aleviten, Esiden. Es gibt sogar jüdische Kurden. 300.000 jüdische Kurden leben in Israel zum Beispiel. Viele wissen das nicht. Zunächst einmal, die Kurden haben eine eigenständige Kultur und Sprache, verschiedene Dialekte. Sie möchten wie alle anderen Völker im Nahen Osten selbstbestimmt und frei leben. Das ist schon Ziel aller Kurden, würde ich sagen. Aber natürlich in den unterschiedlichen Ländern haben sie mit unterschiedlichen politischen Systemen zu tun. Und die türkischen Kurden haben andere Probleme wie die irakischen Kurden. Und da spielen auch natürlich internationale Interessen. Vor allen Dingen haben aber die Kurden keine Lobby weltweit. Die Türkei macht seit 100 Jahren alles, was sie will mit den Kurden, aber und kommt davon, obwohl sie NATO-Staat ist und auf dem Papier noch EU-Beitrittsland ist.
SWR 1, Leute, unser Hörer Uli, der schreibt, hallo SWR, Ali Erdan Toprak hat völlig recht, Kurden sind Schaffer, ich sage immer, Kurden sind die türkischen Schwaben. Das sagt Uli, ja, was sagen Sie dazu,
Herr Toprak? Ja, das ist nett gemeint, aber Kurden haben natürlich immer Probleme, wenn sie als Türken bezeichnet werden. Also nicht, weil sie...
Türken gesagt?
Ja, Kurden gesagt, türkische Schaffer habe ich gelesen.
Nee, das habe ich dann vielleicht etwas... Ja, okay. Er hat gesagt, echte Schaffer oder richtige Schaffer.
Ja, danke. Aber die Kurden sind natürlich auch so, dass sie, dadurch, dass sie heimatlos sind, ist Deutschland für sie ihre Heimat und hier wollen sie sich einbringen, ne? Und das ist wichtig. Und in Deutschland haben sie Demokratie, Freiheit, erleben sie hier, was sie in ihren Herkunftsländern nicht leben. Und
stimmt, Sie haben recht. Er hat geschrieben, Kurden sind die türkischen Schwaben. Ja. Aber daran macht sich auch was fest, ne? Also sie werden natürlich nicht, also Kurden werden oft gar nicht als Kurden gelesen,
genau,
sondern als irgendwas anderes.
Genau, wenn man ein Leben lang immer um die Anerkennung der Identität kämpft, ist es natürlich einerseits sehr anstrengend und dann auch sehr sensibel, wenn man als etwas bezeichnet wird, was man nicht ist. Weil die Kurden ja bis heute auch in ihren Herkunftsländern, vor allen Dingen in der Türkei, unter der Assimilationspolitik des türkischen Staates leiden.
Mhm. Andere Frage, kurz bevor wir gleich drauf kommen, von Anna Schmidt aus Stuttgart. Gibt es auch christliche Kurden, fragt sie.
Ja, sie sind zwar in der Minderheit, aber es gibt auch christliche Kurden. Natürlich, alle Religionen sind bei den Kurden vertreten. Und dadurch, dass die Kurden auch so religiös heterogen sind, sind sie vielleicht im Vergleich zu anderen Völkern da im Nahen Osten, wie soll ich sagen, etwas toleranter und stehen für Säkularität.
Der Vorsitzende der HDP. Das ist eine kurdische Partei in der Türkei, der heißt, oder der hieß mal Salahettin Demirtas. Ja. Der sitzt seit 8 Jahren im Gefängnis. Er gilt als einer der Hoffnungsträger der türkischen Opposition und ist jetzt zu weiteren 42,5 Jahren Haft verurteilt worden. Unter anderem, weil ihm eine Rolle bei gewaltsamen Protesten im Jahr 2014 vorgeworfen wurde. Die EU hat schon mehrfach seine Freilassung gefordert. Wie stark unter Druck sind Kurden in der Türkei?
Ja, leider sprechen Sie da einen sehr wunden Punkt an, was immer auch zu Problemen zwischen Türken und Kurden führen, nicht nur in der Türkei, sondern auch hier, wenn wir über diese Themen diskutieren. Das Problem ist, dass die Türkei die kurdische Frage seit 100 Jahren versucht, mit Gewalt zu lösen. Und wenn sie demokratische gewählte Politiker einsperren, dann machen sie die demokratische friedliche Lösung unmöglich. Und selbst vor 2 Wochen wurden 7 kurdische Oberbürgermeister in der Türkei in den kurdischen Städten im Osten abgesetzt. Es wurden staatliche Verwalter eingesetzt. Das zeigt, dass dieses Problem in der Türkei immer noch da ist und die Türken weiterhin in der Türkei auch unterdrückt werden. In der Türkei, wir hören dann immer bei diesen Diskussionen, ja, aber hier, die Kurden werden nicht unterdrückt. Der Minister so und so ist Kurde, der ist in der Türkei.
Ja, es gibt einen tatsächlich.
Ja, es gibt mehrere kurdische Politiker, auch in der Regierungspartei. Aber das bedeutet nicht, dass die Kurden als Volksgruppe nicht unterdrückt, nicht diskriminiert werden. In der Türkei können sie als Kurde alles und jenes werden, nur nicht Kurde. Sobald sie sagen, dass sie Kurde sind, haben sie Probleme am Hals. Und Demirtas ist ein demokratisch gewählter Politiker, ein beliebter Politiker, nicht nur unter den Kurden, sondern auch bei vielen demokratischen Türken. Und er ist eingesperrt worden, weil Erdogan ihn als Gefahr angesehen hat. Mhm. Und das ist die Situation in der Türkei.
Er ist das prominenteste Gesicht, aber man spricht von Zehntausenden gefangenen Kurden in der Türkei, die dort in Gefängnissen sitzen.
Auch in Deutschland leben viele Exilpolitiker, kurdische Politiker, die vorher im türkischen Parlament vertreten waren. Und die mussten jetzt nach Deutschland flüchten in den letzten Jahren.
Welche Rolle spielt die PKK?
Ja, die PKK ist eine bewaffnete Organisation, die seit Anfang der 80er einen bewaffneten Konflikt führt. Aber die PKK ist nicht die Ursache, sondern die Folge der ungelösten Politik der Türkei.
Aber sie ist hier seit 30 Jahren verboten und gilt
genau,
als
Terrororganisation. Genau, in Deutschland gilt sie auch als Terrororganisation und ist verboten. Aber nicht alle Kurden sind wiederum PKK-Anhänger. Auch politisch sind die Kurden natürlich sehr, sehr divers.
Kurdisches Leben in Deutschland ist auch sehr divers und Sie repräsentieren es. Und heute waren Sie hier bei uns in der Sendung. Ali Ertan Toprak, vielen Dank für Ihren Besuch in SWR1.
Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.